Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima.
Hallo und herzlich willkommen, Anja Backhaus hier. Über 10 Jahre lang war ich Botschafterin der UN-Dekade Biologische Vielfalt. Und als ich damals, also für über 10 Jahren übernommen habe, da war der Begriff Biodiversität kaum jemandem bekannt. Also die Forderung, dass man sich nicht nur um das Klima kümmert und die Natur rettet, sondern dass man ihre Vielfalt bewahrt, das war oft so ein bisschen viel verlangt nach dem Motto, es reicht doch, wenn wir 10 Apfelbäume haben. Wieso müssen jetzt auch noch unterschiedliche Sorten sein? Dabei kann man im Grunde eine Analogie der Natur zu vielen anderen Bereichen im Leben aufstellen. Vielfalt ist wichtig, um sich weiterentwickeln zu können. Also das gilt in einer Fußballmannschaft genauso wie für eine Gesellschaft und für ein Unternehmen. Systeme, die sich verschließen, die homogen sind, sterben über kurz oder lang aus und sind sehr unflexibel. Mittlerweile ist die Sensibilität für die Biodiversität vorhanden. Den meisten Menschen ist bewusst, wie wichtig das Thema ist. Stefanie Lang weiß es wahrscheinlich schon immer oder zumindest seit sie angefangen hat, sich mit dem Thema Naturschutz auseinanderzusetzen. Sie hat unter anderem lange beim World Wide Fund for Nature, dem WWF, gearbeitet, das an über 20 Orten der Welt, und seit 2020 ist sie Direktorin des Legacy Landscape Fund, also einer Stiftung, die vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung initiiert wurde und an der sich viele Partner weltweit beteiligen. Mehr über die Arbeit erfahren wir gleich. Erstmal herzlich willkommen, Stefanie Lang.
Herzlichen Dank, Frau Backhaus, und guten Morgen.
Ja, hallo, Frau Lang. Lassen Sie uns zuallererst doch nochmal auf die Grundlagen blicken. Also vielleicht können Sie auch nochmal sagen, inwiefern ist Biodiversität wichtig für unser aller Wohlergehen, auch für das gesellschaftliche Wohlergehen?
Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Und Sie haben gesagt, mittlerweile weiß es jeder und jede. Hoffe ich, dass Sie recht behalten. Denn in der momentanen Weltlage, wo uns solche Krisen schütteln und die Nachrichten ganz grässlich sind und auch unsere Politik und unsere Wirtschaft und unsere öffentlichen Budgets unheimlich angespannt sind, weil es so, so viele schlechte Nachrichten gibt. Und ist natürlich die Biodiversitätskrise, die geht im Stillen weiter, aber da spricht man im Moment nicht so viel darüber. Wir wissen alle über den Klimawandel, wir sehen die Auswirkungen, wir haben Hitzetote im Sommer in Europa, wir haben erste Warnungen von einer Dengue-Mücke in Berlin, die normalerweise nur in Asien rumfliegt. Der Klimawandel ist bei uns fast schon im allgemeinen Bewusstsein angekommen. Leider ist es so, dass die Biodiversität einen leisen Tod stirbt. Ja. Und eigentlich ist es ja so, wenn man ganz, ganz brutal das sagen möchte, die Lösung der Klimakrise wird darüber bestimmen, wie wir in Zukunft leben. Aber die Lösung der Biodiversitätskrise wird darüber bestimmen, ob wir überleben. Denn wir sind Teil dieser Biodiversität.
Es ist die Grundlage unseres Lebens.
Das ist die Grundlage unseres Lebens, das ist die Grundlage unseres Wirtschaftens, unserer Nahrung. Und es geht nicht nur darum, dass wir mal ab und zu in den Wald laufen, wo dann eben mehr als nur Kiefern stehen und den dann hübsch finden, sondern es geht tatsächlich darum, dass die Dienstleistungen, die eine gesunde Natur und eine gesunde Biodiversität für uns Menschen bereithält, dass die genauso vermindert werden, wie eben der Biodiversitätsverlust voranschreitet.
Ja, und da sind wir auch an einem Punkt, dass man auch erkennen muss, weil häufig ist es ja so, dass Themen insofern nicht relevant sind, weil sie vielleicht auch wirtschaftlich nicht so gut bemessbar sind. Aber Biodiversität ist ja nicht nur die Grundlage der Lebensprozesse, sondern auch eben unternehmensrelevanter Prozesse. Sie haben ja gerade gesagt, durch den Verlust an biologischer Vielfalt können halt eben auch bedeutsame Ökosystemdienstleistungen schwinden. Vielleicht können Sie das nochmal erklären. Welche Wechselwirkungen auch zwischen biologischer Vielfalt und der Wirtschaft gibt es?
Ja, es gibt eine Berechnung von der UN, die sagt, dass etwa 125 Trillionen Euro pro Jahr.
Wie viele Nullen sind das? Ich wüsste es jetzt nicht.
Trillionen, das ist dreimal drei Nullen mehr. Okay. Aber das wüsste ich jetzt, könnte ich jetzt auch nicht genau sagen.
Das ist unfassbar viel.
Groß, genau. Ja. Aber worum geht's da? Es geht darum, dass Wälder unsere Luft filtern, dass Wälder unser Wasserhaushalt regulieren. Also Das ist wie ein Schwamm, ein Wald, der das Wasser langsam wieder weiter versickern lässt. Das heißt, diese gesamte Wasserregulierung wird auch von Wäldern geleistet. Natürlich diese gesamte CO2-Speicherung, also die Kohlenstoffspeicherung. Es geht aber auch um Medizinprodukte, die von Pflanzen herrühren. Aspirin ist ein pflanzliches Produkt. Ganz, ganz viele Medizinprodukte, die mittlerweile entwickelt werden, die haben einen pflanzlichen Ursprung. Es geht um Nahrungsmittel. Wenn wir keine Bienen, wenn wir keine Insekten mehr haben, die bestäuben können, dann verlieren wir unsere Nahrungsmittelgrundlage. Dann gibt es keine Bodenfruchtbarkeit mehr. Und das sind alles solche Dinge, die Wirtschaft braucht. Die Wirtschaft braucht sauberes Wasser. Wasser wird gefiltert durch einen gesunden Boden und durch einen gesunden Wald und so weiter und so fort. Also es ist wirklich so, dass unsere natürlich nicht Computersysteme, aber sehr, sehr viele unserer Wirtschaftsleistungen sind abhängig von einer gesunden Biodiversität, von einer gesunden Dienstleistung, die diese Natur schaffen kann.
Ich habe auch vor kurzem eine Studie gelesen von einem Ökonom darüber, inwiefern sich Biodiversität auch auf die Bonität von Regierungen auswirkt. Das fand ich total spannend, weil das hat ja auch wieder Rückwirkungen auf private Investitionen. Das heißt, es sollte im Interesse aller sein, die Biodiversität zu erhalten. Und um sie zu schützen, braucht es eben neben Staatskapital auch privates Kapital, richtig?
Das ist so. Wir haben ja in Europa sehr, sehr starke Bestrebungen, das zu regulieren. Wir haben den New Green Deal. Wir haben eine Lieferketten-Nachweispflicht, die jetzt bald kommen wird, die Wirtschaft betrifft. Das heißt, es geht nicht nur darum, wie wir in Deutschland produzieren, sondern wie wir welche Grundstoffe wir woher bekommen und wie diese Grundstoffe für bestimmte Wirtschaftsleistungen, wie diese Ressourcen, woher die kommen und wie die, sag ich mal, produziert werden. Werden die nachhaltig produziert, werden die nicht nachhaltig produziert, gibt es da Menschenrechtsverletzungen und so weiter und so fort. Also es ist mittlerweile, die Wirtschaft ist teilweise auch ein Motor für Veränderung, weil wenn die Wirtschaftsunternehmen, da würde ich auch sagen, man kann da nicht mehr sagen, wie früher, da gibt's nur Gute und nur Schlechte und das ist immer schlecht. Also ich glaube, wir müssen da weitaus differenzierter drauf blicken mittlerweile. Wirtschaftsunternehmen haben teilweise sehr, sehr viel investiert in eine nachhaltigere Produktion. Die begeben sich auf einen Transformationspfad, der sie auch durchaus viel Geld kostet. Und da ist es so, dass dann mehrere dieser Wirtschaftsunternehmen sagen, wir brauchen eine Regulierung, die für alle gilt, dass unsere Kosten irgendwann sich auch in einen Wettbewerbsvorteil umwandeln. Und daher ist es so, dass nicht nur Umweltverbände oder einzelne Menschen oder vielleicht sehr innovative Regierungen eine stärkere Regulierung haben wollen und stärkere Gesetze für Biodiversität global, sondern durchaus auch Wirtschaftsunternehmen da eine große Rolle spielen.
Ja, und wie Sie gesagt haben, fordern eben auch ein, dass es klarere Regulierungen gibt, damit man eben nicht in einen Wettbewerbsnachteil gerät, wenn man investiert, weil wir haben ja eben schon drüber gesprochen, was es bedeutet, wenn man jetzt nicht investiert, weil dann verschwindet die Grundlage für alles nicht in naher Zukunft. Das ist wahrscheinlich auch ein großes Problem, dass man so weit im Voraus planen muss. Also dass wahrscheinlich viele, wenn sie jetzt investieren, sagen, naja, wir selber sozusagen in unserem Lebenszyklus werden davon nicht mehr profitieren.
Ja, das ist wahr. Es gibt viele Dinge, die hoffentlich dann für unsere Kinder und Kindeskinder positive Entwicklungen haben. Aber es gibt natürlich auch durchaus Dinge, die sofort Auswirkungen haben. Ich war in meiner Zeit in Tansania, haben wir ein Projekt mit initiiert, wo sich eine Brauerei mit der städtischen Wasserversorgung gemeinsam mit verschiedenen Bauern zusammengetan hat, die gesagt haben, wir trainieren euch und wir geben euch Geld, dass ihr eure Felder so pflügt, dass weniger Sediment in das Wasser, in die Flüsse kommt, damit das Wasser, was am Ende dann rauskommt, weniger gefiltert werden muss. Also solche Sachen, da gab es einen total direkten Effekt und das hatte sofort Auswirkungen auch auf die Kosten von der Produktion.
Ja, das ist auch nochmal spannend. Sie haben ja auch schon sehr viel erlebt und beobachtet. Da würde ich gleich nochmal gern mit Ihnen ein bisschen drüber sprechen, aber vorher würde ich gerne mal auf diese Biodiversität Hotspots zu sprechen kommen. Das heißt, es gibt natürlich Orte, an denen die Vielfalt der Natur nochmal eine besonders hohe Dichte hat, also an Arten, an Populationen. Wo sind solche Hotspots zu finden und was macht sie aus?
Also Biodiversitäts-Hotspots nennt man solche Gebiete auf der Welt, die nicht nur eine große Diversität an Biodiversität haben, also an Natur, an Flora, an Fauna, sondern auch besondere, also Pflanzen oder Tiere, die nur dort vorkommen, die eben aber trotzdem wichtig sind, weil sie eine bestimmte Funktion in einem größeren Zusammenhang haben, weil sie zum Beispiel eben Raubtiere sind, die dann Kadaver fressen oder was auch immer. Also es ist entweder es ist viel oder es ist eben eine sehr, sehr seltene Art, die sich dort befindet. Und so sind diese Hotspots. Meistens gibt es beides. Es gibt die Qualität und es gibt die Quantität. Mhm. Was wir aber verstehen müssen, ist, dass diese Biodiversitäts-Hotspots vor allem im globalen Süden sind. Also so gerne wir in Deutschland an Wiesen entlanglaufen und so großartig das ist und so wichtig das ist, hier ist auch in Deutschland zu schützen, die ganz, ganz großen Biodiversitätsdiskussionen sind im globalen Süden und zwar vor allem an den südlichen Ausläufern des Himalayas, im Amazonas, im Kongo-Becken. Mhm. Und da haben wir das Problem, dass diese Länder oftmals nicht die Gelder zur Verfügung haben, Schutzgebiete ordentlich auszustatten. Das heißt, es gibt zwar Schutzgebiete, aber das nennt man in unseren Kreisen sogenannte Papierparks. Also da gibt es ein Papier, aber der Park funktioniert nicht, ne? Ja. Weil da eben nicht genug Geld ist. 90% der Schutzgebiete sind in Afrika zum Beispiel unterfinanziert und können daher ihrer Rolle gar nicht gerecht werden.
Und das sind eigentlich die Schatzkästen unserer Natur und vor allen Dingen gerade dort, das wissen wir auch, haben wir viel hier bei Grad Global darüber gesprochen, dass ja die Folgen, die Klimafolgen im globalen Süden schon jetzt schon viel extremer wahrgenommen werden als bei uns. So, das heißt, man muss da jetzt auch schnell handeln. Und da kommt jetzt auch der Legacy Landscape Fund ins Spiel. Also 2020 wurde er gegründet. Vielleicht können Sie da auch etwas zu den Hintergründen erklären. Da geht es ja auch darum, solche Schutzgebiete zu deklarieren, zu unterstützen. Wie kam es zu der Gründung? Welches Konzept steht hinter dem LLF?
Ja, der Legacy Landscapes Fund wurde gegründet. Das ist das Ende eines langen Prozesses gewesen, weil verschiedene NGOs, also verschiedene Naturschützer aus Deutschland und auch international, sind irgendwann auf die Bundesregierung zugegangen und haben gesagt, wir loben euch, ihr seid eine der größten Finanziers von internationaler Biodiversitätsbemühungen. Aber es ist eben so, dass diese Projekte oder diese Programme immer kurzfristig sind. Also 5 Jahre, 3 Jahre. Was der Naturschutz aber braucht, ist, dass wir aufhören mit diesem Stop and Go von einem Projekt. Wir brauchen langfristige Programme, wir brauchen viel, viel längerfristige Planungssicherheit und wir brauchen auch viel mehr Geld. Und da gab es dann ein offenes Ohr beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und dann hat das BMZ diese Stiftung initiiert. Und die ist eine Stiftung nach deutschem Recht, wo sich mittlerweile sehr viele andere auch beteiligen, um genau diese Lücke zu schließen. Mhm. Es geht nämlich beim Legacy Landscapes Fund darum, über 15 Jahre in einem Modell geben wir 15 Jahre lang Geld und in dem anderen Modell ist die Finanzierung über 50 Jahre und länger angedacht, also so eine Ewigkeitsfinanzierung könnte man sagen. Und da geben wir 1 Million pro Jahr an die Schutzgebiete. Und das gibt eben genau diese Sicherheit, die laufenden Kosten zu decken. Und es gibt diese Sicherheit für die Menschen, die diese Schutzgebiete managen. Das sind meistens erfahrene NGOs, die dort vor Ort lange, lange Zeit schon arbeiten. Und natürlich in Kooperation mit den jeweiligen Regierungsstellen, also Schutzgebietsautoritäten. Das gibt denen die Ruhe und die Gelassenheit, dass sie nicht ständig nach Geld suchen müssen. Ja. Und daher können auch Projekte viel längerfristig angelegt werden. Es kann Innovationen passieren und es ist vor allem so, dass die Dinge, die man normalerweise ganz, ganz schwer finanzieren kann, weil sie nicht so spektakulär sind, die können auch finanziert werden. Die Benzinkosten, die neuen Moskitonetze für alle Ranger, die Uniformen, die Straßen oder Wegemanagement und so weiter und so fort. Mhm.
Ja, jetzt haben Sie schon konkret ein paar Beispiele genannt, weil es gibt ja jetzt seit knapp 3 Jahren die Stiftung. Schon oder erst, je nachdem, wie man es nimmt. Aber was haben Sie, vielleicht können Sie sagen, was haben Sie konkret da schon erreichen können?
Also es ist so, dass wir mittlerweile sind wir in den letzten Vertragsverhandlungen für die nächsten 7 Legacy Landscapes. Dann hätten wir ein Portfolio von 14 großen Schutzgebieten und ihrer Pufferzonen drumherum. Das ist eine Fläche, wenn man diese 14 Schutzgebiete zusammenrechnet, das ist eine Fläche, die etwa der Größe von Schweden entspricht. Also das ist schon relativ groß. Mhm. Und diese Schutzgebiete alle zusammen absorbieren ungefähr 18% des Kohlenstoffs, der Deutschland jedes Jahr ausstößt. Also schon allein dadurch, dass wir diese Schutzgebiete in unserem Portfolio haben, gibt es einen großen Impact, dass die besser finanziert sind, dass die besser gemanagt werden. Mhm. Und was wir erreicht haben, ist, dass wir sehr, sehr viel investiert haben in Kooperation mit der lokalen Bevölkerung, in die Absicherung von Menschenrechtspflichten. Ne? Dass wir eben gucken, dass es nicht gegen die Bevölkerung ist, sondern mit der Bevölkerung. Wir haben erreicht, dass dieses Monitoring besser läuft, dass eben auch klar ist, wir haben in einem bestimmten Schutzgebiet Tiger, die sind sehr selten, die müssen unbedingt geschützt werden. Wo laufen diese Tiger denn rum? Da gibt es jetzt weitaus bessere Möglichkeiten, mit Kamerafallen das Monitoring zu machen. Mhm. Wir haben es geschafft, bessere Infrastruktur für die Ranger bereitzustellen, dass die eben bessere Verpflegung haben, wenn sie auf Patrouille gehen. Die sind teilweise 10 Tage im Dschungel unterwegs. Die kriegen bessere Ausrüstung, Zelte, Moskitonetze und so weiter. Sie kriegen eine Versicherung, wenn ihnen was passiert. Lauter solche Sachen. Also es ist immer die NGO, die sagt, dieses Jahr brauchen wir besonders viel Geld in dem Bereich, da ist gerade eine Lücke. Und dann können sie das Legacy Landscapes Fund Geld dafür nutzen. Die müssen also nicht vorher schon 3 Jahre vorher schon sagen, ja, im Jahr 2024 nutzen wir es dafür, sondern sie sind etwas flexibler und können, wenn zum Beispiel jetzt mal passiert ja manchmal, ist ein Buschbrand, dann brennen bestimmte Schutzhütten ab, die müssen dann wieder aufgebaut werden, da werden dann Solarpanels drauf gemacht und all dies könnten sie so jetzt vom Legacy Landscape Geld finanzieren.
Und die NGOs sitzen halt wirklich vor Ort, also wissen ganz konkret, was wo wie benötigt wird.
Genau, also das Geld geht direkt in das Schutzgebiet und da haben wir verschiedene Formen des Managements. Manchmal arbeitet die NGO sozusagen als technische Beratung für die staatliche Schutzgebietsbehörde und dann arbeiten sie gemeinsam mit denen und dann entscheiden sie gemeinsam, was wird gebraucht. Manchmal ist es so, dass die NGO von der Schutzgebietsbehörde da das delegiert bekommt, das Management. Das machen sie dann ganz alleine. Und manchmal ist es eben eine sehr stark gemeinsame Sache. Und diese verschiedenen, sage ich mal, Konzepte des gemeinsamen Managements, die haben wir alle, da gibt es in jedem Land unterschiedliche Rechtslagen und unterschiedliche Präferenzen. Mhm. Und so wird das eben gemeinsam entschieden.
Ich finde das ganz interessant, von unserer Perspektive mal nachvollziehen zu können, wie die Menschen genau vor Ort selbst ermächtigt werden, sich dann um das Umweltmanagement zu kümmern. Sie hatten vorhin schon mal ein Beispiel genannt, dass sie zum Beispiel dann Wasser besser gefiltert haben. Aber vielleicht können wir das auch mal anhand eines Beispiels machen. Ich hatte hier den Madidi National Park in Bolivien rausgesucht. Eins der Projekte, die der LLF schützt. Der Park liegt im Nordwesten der Anden und umfasst ein sehr weites Gebiet. Ja. Was ist da so besonders, dass ausgerechnet dieses Fleckchen Erde unbedingt geschützt werden muss? Also was macht diesen Nationalpark zu einer Biodiversitätsarea?
Also in Madidi ist es eben so, dass das Terrain extrem interessant ist für Madidi. Madidi geht von mehrere tausende Kilometer nach oben und nach unten. Das heißt, wir haben einen ganz typischen tropischen Regenwald, aber wir haben auch ein Hochplateau, was man sich als sehr kalte Steppe vorstellen kann. Also das ist wirklich unglaublich kalt da oben. Aber dadurch haben die Tiere, die in diesem Schutzgebiet leben, haben die Möglichkeit, sich anzupassen an Temperaturschwankungen, an Klimawandel, weil es eben verschiedene Höhenstufen gibt. Und das Zusammenspiel von einer Hochebene, einer Steppe bis runter zu tropischem Regenwald und zu Flusssystem ist extrem interessant, sich gemeinsam anzugucken. Mhm. Und auch die Menschen, die darin leben. Also wir haben zum Beispiel im Madidi-Nationalpark eine Anstrengung, den Tourismus wieder zu beleben nach Corona. Wir haben aber auch diese kleinen Vicunias. Das ist so eine Art von Lama, kann man sich das vorstellen. So ein ganz kuscheliges, etwas kleineres Lama. Und die haben eine wunderbare Wolle. Und da gibt es jetzt eben nachhaltige Vicuña-Herden, die auch durch die lokale Bevölkerung, dann wird deren Fell geerntet. Also da wird nur was rausgezupft, die werden da nicht geschoren oder gar getötet. Und das wird dann wieder in so eine ganz hochwertige Wolle versponnen und dadurch bekommen die Menschen ihr Einkommen. Also es geht auch darum, dieses ganze System von Natur, aber auch von Menschen, die da leben und die unterschiedliche Lebensgrundlagen haben, das zu stärken, aber auch eben in der Nachhaltigkeit zu stärken.
Da leben über 30 indigene Communities. Wie offen sind denn die Menschen dem Umweltschutz gegenüber? Weil ich habe auf der Homepage auch gelesen, dass es natürlich auch so Themen gibt dort wie Öl oder Minen, die Erde ausbeuten. Also wie kann man den Menschen diese Existenzgrundlage ersetzen? Wie offen sind sie dafür?
Also das ist in jedem Schutzgebiet ist das nicht ganz einfach und auch nicht trivial. Und natürlich können wir Interessenskonflikte nicht wegreden. Wir haben im Legacy Landscapes Fund versucht, schon bevor wir überhaupt ein Schutzgebiet unter Vertrag nehmen oder eine Partnerschaft anfangen mit diesem Schutzgebiet, dass wir sehr, sehr genau prüfen, welche Interessenkonflikte gibt es da, welche möglichen Menschenrechtsproblematiken gibt es da. Das wird von internationalen unabhängigen Consultants sehr genau angeguckt. Die sind auch vor Ort. Und wir bekommen dann einen Bericht, der sagt, so und so sind die Risiken. Da gibt es Zugangsbeschränkungen und da gibt es das Problem, dass illegal Gold oder Öl oder was auch immer abgebaut wird. Mhm. Und es gibt natürlich auch mögliche Gruppen oder auch indigene Völker, die problematisch das sehen, dass sie da nicht mehr Zugänge haben. Ja. Und dann wird gemeinsam überlegt, wie kann man diese Problematiken bearbeiten. Und dann gibt es möglicherweise eben diese, dass man die Zugangsbeschränkungen teilweise aufhebt, dass man sagt, ja, für bestimmte Dinge, für bestimmte nachhaltige Nutzung wird der Park oder dieser Bereich geöffnet. Und es gibt einfach die Problematik ist, dass man sehr viel Zeit braucht für Kommunikation, für gemeinsames Vertrauensverhältnis und auch für eine sinnvolle Suche nach alternativen Lebensmöglichkeiten.
Ne? Die wirklich die Existenz sichern dann.
Genau,
auch,
ne? die nicht nur so ein bisschen nice to have sind, ja, sondern die wirklich die Existenz sichern.
Ja.
Aber zum Beispiel in Madidi haben wir auch das Thema, dass genau diese indigene Bevölkerung sagt, die illegale Goldsuche ist für uns problematisch. Da wird Arsen benutzt, da geht Arsen in die Flüsse. Das vergiftet unser Wasser, das vergiftet unsere Tiere, das vergiftet uns am Ende. Ja. Und da sind auch die Indigenen gemeinsam mit unseren Partnern vor Ort, die dann an die Regierung eine Studie schicken, wo sie ihre Arsenbelastung schon nachgewiesen haben und gesagt haben, bitte Regierung, schützt uns auch vor diesen illegalen Minen, die da passieren. Ne?
Das heißt, am Ende ist es dann im Interesse eigentlich aller, also der indigenen Communities, der Regierung ja dann auch und natürlich der Natur vor allen Dingen.
Genau. Es ist ein sehr komplexes Zusammenspiel immer. Und was da der Legacy Landscapes Fund eben versucht, ist, dass wir sehr informiert sind über die Risiken und dass wir gemeinsam mit den Implementierern eben versuchen, diese Risiken anzugehen und zu minimieren und zu mitigieren. Dass es am Ende so ist, dass wir zu einem guten Zusammenarbeiten von allen Beteiligten kommen können.
Und da sind wir nochmal an dem Punkt, dass es natürlich ganz wichtig ist, dass es langfristig angelegt ist, dass man Menschen auch über einen längeren Zeitraum begleiten kann und nicht nach 2 Jahren wieder gehen muss oder sagt, jetzt leider können wir es nicht mehr finanzieren. Auch für die Menschen vor Ort ist diese Langfristigkeit natürlich wirklich die Bank, auf die sie setzen können, oder?
Das ist richtig, ja. Also von all dem, was ich höre, auch von unseren Partnern, aber auch von den Regierungen vor Ort, die sagen alle, damit schließt der Legacy Landscapes Fund eine Lücke, die vorher bestanden hat. Und das scheint als Konzept erstmal jetzt sehr positiv wahrgenommen zu werden.
Es sind ja auch sehr, sehr viele Partner, die sich an der Stiftung des BMZ beteiligen. Also die KfW Entwicklungsbank, aber auch die französische Entwicklungsagentur, das World Heritage Center, Worldwide Fund for Nature, also WWF. Wie außergewöhnlich ist das, dass sich so viele Organisationen an einer gemeinsamen Initiative für den Naturschutz einsetzen? Ist das weltweit was Einmaliges?
Nein, das kann man nicht sagen. Es gibt schon mehr und mehr das Verständnis, dass wir das alle nur gemeinsam schaffen können. Das Problem ist so groß, dass das Gegeneinander nicht mehr wirklich hilft, sondern es muss ein Miteinander werden. Was natürlich besonders ist am Legacy Landscape Fund, ist, dass die Zusammenarbeit schon angelegt ist. Denn wir haben, wenn wir sagen, wir geben 1 Million pro Jahr an das Schutzgebiet, ist es eben 2/3 aus den Legacy Landscapes Fund Mitteln, die jetzt mittlerweile vom BMZ, von der Agence France Développement, also den Franzosen, aber auch von NORAD kommen. Und aber 1/3 kommt aus privaten Gebern. Mhm. Also da haben wir philanthropische Stiftungen aus Europa, aus den USA. Wir haben auch Partner aus der Wirtschaft, die sich daran beteiligen. Und das ist im Prinzip das strukturelle Modell der Zusammenarbeit, ist schon angelegt. Dieses gegenseitige Hebeln von Mitteln. Ja. Und das scheint auch was zu sein, was für alle Beteiligten ein gutes Modell ist, weil man eben, man lernt voneinander, man nutzt die gegenseitigen Vorteile. Die Philanthropen sind relativ schnell und können Entscheidungen sehr schnell treffen. Die Regierungspartner haben aber auch immer auch mal Einfluss auf die Regierungen vor Ort und können dann, wenn irgendwas ganz schief läuft, auch mal sagen, können wir darüber mal reden. Denn wenn ihr jetzt das Schutzgebiet als Ölförderung deklariert, haben wir dann alle ein gemeinsames Problem. Von daher helfen sich die Partner gegenseitig und hebeln natürlich auch gegenseitig ihre Mittel. Die Öffentlichen können sagen, naja, wir kriegen 30% mehr, und die Privaten können auch sagen, ja, und wir haben da auch noch öffentliche Geber mit im Boot. Also es ist ein gemeinsames Miteinander.
Mhm. Ja, ein Ziehen und Schieben sozusagen.
Richtig.
Auf den verschiedenen Ebenen. Jetzt gibt es ja immer wieder die Vorwürfe des Greenwashings, sobald Unternehmen in Klimaschutzmaßnahmen investieren. Wie groß ist das Risiko, instrumentalisiert zu werden? Beziehungsweise können Sie sich beim Legacy Landscape Fund davon freimachen?
Ja, Greenwashing ist ein Risiko, und es ist dann ein Risiko, wenn ein Wirtschaftsunternehmen Geld spendet, aber sich selber nicht auf einen Transformationspfad begibt. Wir haben das versucht im Legacy Landscapes Fund so zu lösen, dass wir eine relativ umfassende Prüfung der Unternehmen machen. Also wir schauen uns deren Ratings an. Es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele Nachhaltigkeitskriterien, die vor allem für die Finanzwirtschaft wichtig sind. Also so ESG-Kriterien, ISS-Kriterien, die in der Finanzwirtschaft schon sehr geläufig sind. Da gucken wir uns an, wo steht das Unternehmen? Ist es best in class? Ist es unter den besseren Vergleichsunternehmen in ihrem Sektor? Da müssen die ein bestimmtes hohes Rating erreichen. Dann schauen wir uns an, was passiert mit den Lieferketten. Wir gucken uns an, gibt es da Interessenskonflikte mit der Legacy Landscape vor Ort. Wir führen nochmal eigene Gespräche mit dem Unternehmen durch. Und dann schlagen wir das vor, dass man eine Partnerschaft eingeht, und unser Aufsichtsrat entscheidet das am Ende. Also es sind sehr, sehr viele Stufen der Prüfung. Aber die Transformation und die ehrliche Transformation eines Unternehmens adäquat ihrer Leistung und auch dieser Independent Ratings, also der unabhängigen Einschätzung von anderen, die ist für uns essentiell.
Ja, das heißt, man kann eigentlich andersherum sagen, wenn man bei Ihnen mitmacht, ist es schon eine Auszeichnung, also ein Label dahingehend, dass man sehr ehrlich die Transformation in Angriff nimmt.
Ja, und es gibt diese Unternehmen, es gibt da, ja. Gott sei Dank, denn auch die Wirtschaft, wie wir am Anfang schon gesagt haben, hat begriffen, dass es so nicht mehr weitergehen kann.
Ja, eben auch im eigenen Interesse. Das ist allen bewusst. Sie haben ja selber wirklich auch eine ganz spannende Biografie, Frau Lang. Also Sie sind viel rumgekommen, haben in vielen Ländern gelebt. Ich habe irgendwo die Zahl 20 mal gelesen. Was reizt Sie daran, neue Länder, neue Menschen, neue Ökosysteme immer wieder kennenzulernen?
Ach, was reizt mich daran? Also ich finde das einfach sehr berührend, muss ich fast schon sagen, immer wieder zu erleben, wie alles in der Welt miteinander zusammenhängt und wie wir Menschen auch viel mehr gemeinsam haben, als man so glauben könnte. Also egal, welche Hautfarbe wir haben, egal, welche Häuserform wir nutzen, es gibt immer solche Momente von so einer universellen Menschlichkeit. Humor, bestimmte Gesten, bestimmtes Verhalten. Das finde ich sehr berührend. Und von dem Naturschutz ist es eben auch so, es ist nirgendwo egal, wie wir leben in Deutschland oder wie wir im globalen Norden leben. Wo kommt unsere Schokolade her? Wo kommt unser Kakao für die Schokolade her? Welche Futtermittel werden benutzt, um unser Vieh, das wir dann verspeisen? Wo wachsen die? Was hat das für Auswirkungen? Und das so vor Ort zu sehen, wie der Lebensstil von einer, sage ich mal, privilegierten Hälfte der Welt, was der für Auswirkungen hat, das finde ich schon sehr, sehr berührend. Aber auf der und auch teilweise sehr, also empörend, muss ich fast schon sagen.
Erschütternd wahrscheinlich, erschütternd, wenn man das erkennt.
Genau, erschütternd, was man erkennt. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich meine Kraft schon auch aus der Natur ziehe, wenn ich so Momente habe, von so einem totalen inneren Frieden in irgendeinem Schutzgebiet, die Weite, die Klarheit der Luft, das gehört alles für mich so zusammen. Und das war glaube ich schon immer so. Ich habe als Kind war meine Lieblingssendung Ländermenschen Abenteuer. Ich weiß nicht, das kennt wahrscheinlich die nachkommende Generation gar nicht mehr, aber ich hatte immer in mir drin diese Neugierde auf die Welt und das hat sich noch nicht abgemildert.
Sorgen Sie sich denn um die Welt, wenn Sie mitbekommen, wie sie sich gerade wandelt?
Ja, ich sorge mich sehr um die Welt. Das ist auch der Tropfen, der Wermutstropfen, dass ich nicht mehr so viel reise, weil einfach mit diesem Fliegerei, das geht einfach nicht mehr so. Ich sorge mich um die Welt, weil wir die Auswirkungen überall sehen. Also nicht nur in Deutschland mit Hitzetoten in Europa oder mit den Flutkatastrophen, aber auf der Welt, wenn man sieht, wie die Trockenheit im östlichen Afrika, wo seit 5 Jahren nicht mehr geregnet hat, was das macht mit den Menschen. Ich sorge mich um die Welt, weil ich sehe, wie vor Ort die Auswirkungen des Klimawandels weitaus dramatischer sichtbar sind als bisher noch bei uns.
Ja, und das ist wichtig, dass Menschen wie Sie das dann auch für alle nochmal darüber sprechen und für alle nochmal deutlich und klar machen. Das kann man gar nicht selten genug erklären und sagen, finde ich, dass wir hier eine Verantwortung tragen bei uns, auch wenn wir hier manchmal noch nicht so wirklich die Folgen merken. Auch es geht jetzt langsam los, aber noch nicht so extrem wie eben in anderen Ländern.
Ja, also für mich lohnt sich diese Anstrengung für Naturschutz immer noch und jeden Tag wieder.
Sie bleiben zuversichtlich und hoffnungsvoll. Im Grunde gibt es auch keine Alternative, wenn wir ehrlich sind.
Na, das Gute ist, dass wir im Vergleich zum Klimawandel, wo wir, selbst wenn wir jetzt alles tun, was uns die Wissenschaftler sagen, die Auswirkungen erst weitaus später spüren. Aber im Naturschutz ist es eben so, dass man die Auswirkungen sehr, sehr schnell spürt. Also während Corona, als es weniger Schifffahrt gab, gab es Delfine in der Bucht von Venedig. Also die Natur kann sich unglaublich schnell wieder ihren Raum zurückerobern, wenn es jetzt nicht diese komplette Auslöschung von Arten oder Abholzung von Bäumen gibt. Dann gibt es tatsächlich mit dem Naturschutz, finde ich, ist es für mich hoffnungsfroher als noch im Klimawandel, weil wir eben die Mittel haben, was zu ändern, weil wir Schutzgebiete haben und wissen, dass sie funktionieren.
Ja, und diese Schutzgebiete sichert unter anderem der Legacy Landscape Fund, also diesen besonderen Reichtum an Lebensräumen, an Tier- und Pflanzenarten, also die Schatzkästen der Natur, hatte ich vorhin mal gesagt, unser aller Leben wird geschützt. Stephanie Lang, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Herzlichen Dank, Frau Backhaus.
Stephanie Lang ist Direktorin des Legacy Landscape Fund. Das ist eine Stiftung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, gemeinsam mit vielen anderen internationalen Partnern. Ja, wenn Sie Fragen haben zu dieser Folge oder Anregungen, schicken Sie uns gerne eine Mail an podcast@allianz-entwicklung-klima.de. Und gerade global ist ein Podcast der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Und das ist eine Initiative des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Mein Name ist Anja Backhaus. Auf Wiederhören.